Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die ersten drei Verse. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Es gibt wohl nur wenige Texte in der Bibel, die im Allgemeinen so bekannt sind wie die Bergpredigt, die unser Herr Jesus Christus gehalten hat. Man nennt sie Bergpredigt, weil der Herr sich mit seinen Jüngern und auch andere waren zugegen, wie das Ende dieser Bergpredigt zeigt. Weil der Herr Jesus sich mit seinen Jüngern in die Einsamkeit, in die Berge zurückgezogen hatte, um sie dort durch seine Predigt zu unterweisen. Die Bergpredigt insgesamt ist allerdings hinsichtlich ihres Verständnisses bis in unsere Tage hinein immer wieder missverstanden worden. Bis dahin, dass einige unter den Bibelauslegern die Ansicht vertreten, die Bergpredigt sei lediglich für das sogenannte tausendjährige Friedensreich von Bedeutung, nicht aber für die Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Andere haben die Bergpredigt innerweltlich vereinnahmt. Das heißt, sie meinten und meinen, man könne diese Welt mit der Bergpredigt regieren. Also, wir sollten alle Waffen abschaffen und sie zu Pflugscharen machen. Das Symbol der heutigen Friedensbewegung, Schwerter zu Pflugscharen. Und wir sollten unsere Feinde lieben, und das hieße dann ganz praktisch, solche Völker einfach gewähren zu lassen, die andere überfallen, um ihren Machtbereich zu vergrößern. Eine völlige Fehlinterpretation der Bergpredigt, denn in der Bergpredigt geht es nicht um staatliche, machtpolitische, völkerrechtliche Angelegenheiten, sondern, und das ist jetzt das Entscheidende, worum geht es in der Bergpredigt eigentlich? Um das Wesen des Himmelreiches. Es geht hier um die persönliche Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott und den anderen Menschen, den Mitmenschen. Darum geht es also. Und dabei, und um das offenbar machen, was das Wesentliche ist im Himmelreich, das Wesen des Himmelreiches und wie man dort hineinkommt in das Himmelreich und wie man sich in diesem Himmelreich verhält, nimmt der Herr Jesus Bezug auf das Alte Testament, auf das Gesetz und die Propheten, das gesamte Alte Testament und legt es so aus, wie es verstanden werden muss. Im Grunde genommen ist der Herr Jesus selbst der Gesetzgeber gewesen, von Ewigkeit her. Und er weiß wohl, wie dieses Gesetz des Alten Testamentes und auch die Propheten, die damit zusammenhängen, die ja auch immer wieder Bezug genommen haben auf das Gesetz, wie das nun zu verstehen ist. Er hat es ja gegeben. Das Gesetz ist eine Offenbarung des Willens Gottes. Es geht dem Herrn Jesus hier nicht darum, das ist jetzt wichtig, es geht dem Herrn Jesus Christus nicht darum, sich in einen Gegensatz zu stellen zum alttestamentlichen Gesetz, wenn er beispielsweise sagt, hier in Kapitel 5, Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, jetzt kommt ein Beispiel aus dem Gesetz, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch. Das klingt so, als würde der Herr Jesus Christus hier Aussagen machen, die im Gegensatz stehen oder stünden zu den alttestamentlichen Geboten, beispielsweise zu den 10 Geboten, die wir ja alle gut kennen. Das ist damit nicht gemeint, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Gemeint ist, dass der Herr Jesus Christus im Unterschied zu den Lehrern früherer Generation das Alte Testament richtig versteht und auch richtig weitergibt, richtig lehrt. Die alttestamentlichen Gebote also ihrem Ursprung gemäß auslegt. Das ist damit gemeint. Er legt also das Alte Testament so aus und das Gesetz, gegeben durch Mose, so aus, wie es auch verstanden werden muss, wie es von Gott her auch gesehen wird und verstanden werden soll. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Der Herr Jesus stellt sich also niemals in einen Gegensatz zum Gesetz. Im Gegenteil, er hat sich niemals negativ über das Gesetz Gottes geäußert. Er selbst sagt in seiner Predigt in Kapitel 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstaben, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Unser Herr Jesus Christus hat das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. Wir lesen das im Galaterbrief, Kapitel 4, dass der Herr Jesus, als er in diese Welt hineinkam, unter das Gesetz gestellt wurde. Galater Kapitel 4, Vers 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Das heißt, der Herr Jesus Christus wurde als wahrer Mensch völlig dem Gesetz untergeordnet, dem Gesetz untertan, um es an unserer Stelle zu erfüllen, vollkommen zu erfüllen, in jeder Hinsicht, als unser Stellvertreter, damit er die, die unter dem Gesetz waren, nämlich, damit sind wir gemeint, oder zunächst einmal das jüdische Volk, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also, wir sollten nicht mehr unter den Forderungen und unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes stehen, sondern wir sollten in diesem Sinne frei sein vom Gesetz, und darum hat der Herr Jesus Christus das Gesetz vollkommen erfüllt. Und wer nun an Christus glaubt, der achtet damit das Gesetz nicht gering. Das ist ganz wesentlich, ganz wichtig. Dazu eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 3. Wir sprechen ja oft von dem Druck des Gesetzes und sagen also, du bist jetzt frei durch den Glauben an Jesus vom Druck des Gesetzes, und das klingt irgendwie sehr negativ, wird auch als negativ empfunden, ist ganz klar. Wenn ich mich dem Gesetz Gottes stelle, dann erlebe ich das als einen ungeheuren Druck, wenn mir damit gedroht wird, falls ich das Gesetz nicht vollkommen in allen Stücken einhalte, trifft mich der Zorn Gottes, trifft mich das Gericht Gottes. Das wird als enormer Druck empfunden. So ist es auch gemeint, wenn der Herr Jesus die mühseligen und Beladenen zu sich ruft. Das sind also nicht die psychisch Kranken, die er hier ruft. Die hat er auch lieb, ist klar. Sondern das sind Menschen, die unter dem Druck des Gesetzes zusammenbrachen. Zusätzlich gab es ja noch die Überlieferungen der Alten, an die sie sich auch noch zu halten hatten. Sie waren mühselig und beladen insofern, als sie erkannten, was Gott wollte, und sie ständig darin zu kurz kamen. Es klingt also sehr negativ, wenn wir sagen, Druck des Gesetzes. Aber wir dürfen nicht diesen Ausdruck so verstehen, dass wir das Gesetz an sich nicht wertschätzen, das Gesetz Gottes. Und dazu dieses Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 31, wie, fragt Paulus, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Was meint er eigentlich damit? Er spricht doch hier den Zusammenhang nach in Kapitel 3 des Römerbriefes über die Gerechtigkeit aus dem Glauben. dass wir also nicht durch das Halten der Gebote Gottes, durch das Halten des Gesetzes, durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht werden können, sondern ausschließlich durch den Glauben an den, der das Gesetz an unserer Stelle vollkommen erfüllt hat und uns erlöst hat mit seinem kostbaren Blut. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist der Zusammenhang. Und nun stellt er diese Frage: Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Und er antwortet, das sei fern. Er weiß das weit von sich. Sondern wir richten das Gesetz auf. Wir heben das Gesetz nicht auf, sondern wir richten es auf. Was meint er damit? In dem Augenblick, wo wir an Jesus Christus glauben, an den, der an unserer Stelle das Gesetz erfüllt hat, wertschätzen wir das Gesetz. Der Herr Jesus hat ja nicht etwas Schlechtes eingehalten, sondern etwas Göttliches. Etwas, was von Gott kam, was Ausdruck seines Willens war. Und in dem Augenblick, wo Menschen zum Glauben an den Jesus Christus kommen, bringen sie damit auch zum Ausdruck, dass sie das Gesetz Gottes achten, dass es ihnen wichtig ist. Und insofern wird das Gesetz Gottes hier aufgerichtet. Nicht als ein Heilsweg, sondern als eine Wertschätzung des göttlichen Willens, der im Gesetz seinen Ausdruck findet. Um das noch einmal zu unterstreichen, lesen wir die Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Vers 12 und 13. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute, gemeint ist das Gesetz Gottes, den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Worum geht es in Kapitel 7? Es geht um die Freiheit vom Gesetz. Wir sind frei vom Gesetz, in dem Sinne, dass wir nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes stehen. Stehen nicht mehr unter den Drohungen, unter den Forderungen des Gesetzes, denen wir nicht entsprechen können. Wir sind durch den Opfertod Jesu frei vom Gesetz. Und hier in diesem Abschnitt, in Kapitel 7, kommt Paulus darauf zu sprechen, dass das nicht der Fall ist, diese Befreiung vom Gesetz, und dass sie nicht nötig war, deshalb, weil das Gesetz an sich schlecht sei. Sondern das Problem liegt an uns selbst und in uns selbst. Es liegt in unserem sündigen Wesen. Es liegt nicht im Gesetz an sich. Und darum betont Paulus das hier auch so. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Alles, was von Gott kommt, ist gut und gerecht und heilig. Und damit auch das Gesetz Gottes. Und deshalb können wir nicht und konnte das Gesetz nicht einfach so zur Seite geschoben werden. Sondern es musste erfüllt werden. Und es ist erfüllt worden von unserem Herrn Jesus Christus, sodass wir jetzt nicht mehr unter diesen Forderungen des Gesetzes stehen, die in das Verdammungsurteil, in das Gericht Gottes hineinführen. Das ist also gemeint. Wir wollen das also noch einmal so sagen, das Gesetz ist von außerordentlicher Bedeutung, es ist gut, es ist recht, auch in dem und gerade auch in dem Augenblick, da ein Mensch frei wird vom Gesetz, nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes steht und nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Aber er schätzt und er liebt das Gesetz als Ausdruck des Willens Gottes. Wir haben es also in der Bergpredigt und der Bedeutung seiner einzelnen Passagen grundsätzlich zu tun mit dem Willen Gottes als forderndes Gesetz zunächst einmal, als forderndes Gesetz, in der Bergpredigt als forderndes Gesetz, das uns in die Arme Jesu treibt, das uns zum Erlöser treibt, zu dem, der uns erlöst hat, frei gemacht hat von der Macht der Sünde und auch vom Gesetz und auch in Bezug auf die praktische Lebensführung der Christen als Frucht des Evangeliums. Also, wenn wir die Bergpredigt lesen, dann haben wir es zu tun mit dem Wesen des Himmelreiches, um das nochmal zusammenzufassen. Mit dem Wesen des Himmelreiches, da geht es um den Willen Gottes, der im Gesetz geoffenbart ist. Dann werden Menschen unter die Forderungen des Gesetzes gestellt, damit sie zu Schanden werden vor Gott und sich hinflüchten zum Erlöser, zur Gnade Gottes in Christus, zum Evangelium. Und als nächstes, als Folge, als Frucht der Erlösung, ist ihnen das Gesetz gegeben in der Bergpredigt, ausgelegt vom Herrn Jesus, als Wegweisung für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und darum muss der Wille Gottes im Gesetz in seiner Vielfalt immer wieder verkündigt werden und in allen Stücken ernst genommen werden. Also das ist mir zunächst einmal sehr, sehr wichtig. Dass niemand unter uns denkt, wenn es heißt, wir sind frei vom Gesetz, dass das hieße, wir hätten mit dem Gesetz gar nichts mehr zu tun, oder aber wir könnten das Gesetz geringschätzen. In keinster Weise. Das sei ferne, sagt Paulus. Doch hier noch einmal, das sei ferne. Wir müssen das also schön auseinanderhalten. Freiheit vom Gesetz und Wertschätzung des Gesetzes. Die Reaktion seiner Zuhörer am Ende der Bergpredigt zeigt uns, dass sie sich dem wahren Anspruch des Gesetzes Gottes gegenübergestellt sahen. Und deshalb waren sie zutiefst erschüttert. Ich denke, das ist das, was auch wir in unserer Zeit in besonderer Weise brauchen. Eine tiefe Erschütterung, ganz neu, übrigens auch als Kinder Gottes, unter dem Anspruch des Willens Gottes, geoffenbart in seinem Gesetz. Wir lesen das am Ende der Bergpredigt, dass die Menschen, die hier zuhörten, zutiefst im Innersten getroffen waren in ihren Herzen. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Wann haben wir uns zuletzt entsetzt über die Lehre Gottes, über die Lehre Jesu? Über den Anspruch Gottes in seinem Gesetz. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das heißt also, er lehrte sie in göttlicher Autorität durch den Heiligen Geist, als einer, der das Gesetz recht auslegte im Sinne Gottes, der es gegeben hatte. Sie waren entsetzt. Hier spricht also jemand in göttlicher Autorität und sie erschraken zutiefst vor dem Anspruch des göttlichen Willens. Wenn Gott das von uns erwartet, was Jesus hier in der Bergpredigt deutlich macht, unsere Feinde zu lieben, den anderen nicht zu richten, im Geist der Versöhnung zu leben und. Wenn Gott das von uns erwartet, wenn das der Anspruch seines göttlichen Willens ist, dann sind wir verloren. Das erkannten diese Leute damals. Dann stehen wir unter der Androhung seines Gerichtes. Dann wird uns der Zorn Gottes treffen. Und unter diesem Vorzeichen müssen wir die Bergpredigt zunächst einmal einordnen. Unter dem Vorzeichen des zukünftigen Gerichtes Gottes. Und da wussten wir, es gibt kein Schlupfloch in den Maschen des Gesetzes. Als der Herr Jesus das Gesetz auslegte. So wie es verstanden werden musste. Und das ist zunächst einmal die Hauptabsicht der Worte Jesu. Seine Zuhörer sollten in das Licht Gottes gestellt werden. Vor den Anspruch seines göttlichen Willens, geoffenbart in seinem Gesetz. Ihr Lieben, lasst mich das mal in Klammern hinzufügen. Nicht vor dem moralischen Anspruch, den wir von Natur aus haben, an uns selbst oder an andere. Sondern vor dem Anspruch des lebendigen Gottes. Menschen müssen vor das Angesicht Gottes gestellt werden. Das ist das Entscheidende. Und das geschah hier. Die Pharisäer, um diesen Unterschied noch einmal deutlich zu machen, es heißt ja hier am Ende, ich lese es noch einmal, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten, also wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Pharisäer gingen von einer rein äußerlichen Befolgung des Gesetzes aus. Das ist hier der entscheidende Unterschied. Und darum distanzierten sie sich natürlich auch von denen, die das Gesetz Gottes nicht befolgten. Rein äußerlich nicht befolgten. Das waren die Zöllner und Sünder in der damaligen Zeit. Auch die Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und natürlich auch die Heiden, also die Nichtjuden, die aus den Nationen stammen. Von denen distanzierten sie sich. Das Wort Pharisäer hat etwas zu tun mit Absonderung. Es war eine ganz, ganz strenge Sekte im Judentum. Man sonderte sich ab von den Zöllnern und Sündern. Und deshalb, als der Herr Jesus Christus sich um die Sünder kümmerte, mit ihnen Tischgemeinschaft hatte, war ihnen das größte und das allergrößte Ärgernis. Das kann doch nicht der Messias sein. Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Das kann doch nicht wahr sein. Und sie distanzierten sich von den Sündern. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind besser als sie. Das war typisch für das Denken der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hatten ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott. Jemand hat einmal gesagt, sie dachten so, wir haben eine 80-prozentige Gerechtigkeit. Das war ja schon etwas. Oder wir denken an den Apostel Paulus vor seiner Bekehrung als Pharisäer. Er schildert das im Philipperbrief. Untadelig im Gesetz. Er eiferte für das Gesetz. Und dagegen stand nun der Herr Jesus Christus. Er machte sie alle, ohne Ausnahme, zu Gesetzesübertretern. Ohne Ausnahme. Nicht nur diejenigen, die das Gesetz rein äußerlich übertraten, wie die Zöllner und wie die Huren und andere, sondern jeder von ihnen, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, jeder von ihnen war ein Sünder vor Gott. Das machte er ihnen deutlich, indem er das Gesetz so auslegte, wie es verstanden werden musste. Dass das Gesetz nämlich hineinleuchtete in das Herz des Menschen und seine verborgenen, tiefen Beweggründe aufdeckte. Das ist das Problem auch in unserer Zeit. Wir denken vielleicht dabei an sogenannte Namenschristen, die sich rein äußerlich auch noch an bestimmte Gebote halten, aber die sich niemals vor Gott als Sünder erkannt haben, genauso wie andere, die nicht daran denken, die Gebote Gottes einzuhalten. Damit könnte man das vergleichen. Und wir, die wir gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, müssen sagen, dass auch wir manchmal vom selben Geist befallen sind und uns besser dünken als diejenigen, die draußen sind. Wenn eure Gerechtigkeit, so sagt der Herr Jesus hier in Kapitel 5, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wir sehen also, hier geht es ums Letzte. Hier geht es um die Frage, wer kommt ins Himmelreich? Und da brauchen wir eine bessere Gerechtigkeit vor Gott, als die Gerechtigkeit, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Jesus stellt sie also vor Gottes Rechtsanspruch im Gesetz. Und wir müssen zugeben, wir neigen dazu in unserem sündigen Wesen, und der Mensch überhaupt neigt dazu, in seinem sündigen Wesen dem Willen Gottes auszuweichen. Das kann man auf mancherlei Weise tun, indem man zum Beispiel die Gebote Gottes abschwächt, sie nicht mehr so ernst nimmt, wie sie eigentlich gemeint sind. Man weicht ihnen aus, so nach dem Motto, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt also, so genau darf man das nicht nehmen mit dem Wort Gottes. Dazu neigt der Mensch, dem einfach auszuweichen, sich dem nicht zu stellen, nicht einmal stille zu werden und zu sagen, das ist tatsächlich Gottes Forderung. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit mir? Wie stehe ich dazu? Also das ist eine Möglichkeit, oder aber wir machen es uns insofern leicht, als wir sagen, na ja gut, wir sind halt Sünder und wir bleiben auch Sünder und wir leben halt in unseren Schwachheiten von der Vergebung. Schließlich hat der Apostel Paulus auch gesagt, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Römer Kapitel 7. Und so macht man sich es leicht und weicht dem Anspruch des Wortes Gottes, des Willens Gottes aus. Das heißt also, der alte Mensch weicht dem Todesstreich aus und zieht in eigener Frömmigkeit die Gerechtigkeit Christi an. Das heißt also, der alte Mensch wird überkleidet in einer Scheinfrömmigkeit mit der Gerechtigkeit Christi. Aber Evangelium beinhaltet immer den Tod unseres Ich-Lebens, den Tod unserer Begehrlichkeit, den Tod all dessen, was nicht Gott sucht, sondern sich selbst. Und das soll vor dem Anspruch des Willens Gottes, der Heiligkeit Gottes in seinem Gesetz offenbar werden. Das gilt für die, die draußen sind und auch für uns immer wieder, die wir schon drinnen sind. Dazu noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Da geht es um den Geist der Weissagung. Und wenn wir etwas in unserer Zeit brauchen, dann ist es dieser Geist der Weissagung. Es wird uns gleich klar, was damit gemeint ist. Kapitel 14, da geht es ja um die Gegenüberstellung von sogenanntem Zungenreden und auf der einen Seite und der Gabe der Weissagung auf der anderen Seite. Kapitel 14, 1. Korinther 14, Vers 23, folgende. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, also in anderen Sprachen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten, damit ist Weissagung gemeint, prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Da käme also Licht hinein in sein Herz. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das heißt also, durch diesen Geist der Weissagung, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, kommt Licht hinein in das Herz des Menschen und das wird offenbar, was verborgen ist, für ihn selbst auch verborgen ist. Vor Gott natürlich offenbar ist. Und wenn wir da an uns denken, hier ist ja der Fall gegeben, dass ein Ungläubiger hineinkommt in die Gemeinde. Wenn wir jetzt an uns persönlich denken, dann bedeutet das, dass durch diesen Geist der Weissagung immer wieder auch die verborgenen Beweggründe unseres Herzens offenbar gemacht werden vor Gott. Was also tief in unserem Herzen schlummert. Was wir manchmal selbst gar nicht wahrnehmen. Was andere vielleicht merken. Wo andere vielleicht denken, na, ob das so in Ordnung ist, aber der Betreffende selbst ist blind dafür. Völlig blind dafür. Und wir alle haben immer wieder solche blinden Flecken, solche blinden Stellen und erkennen nicht, dass wir uns an manchen Stellen in unserem Herzen selbst betrügen. Denken wir, es ist alles in Ordnung. Ganz entschieden folgt man dem Herrn Jesus nach und trotzdem stimmt es irgendwo in den Beweggründen des Herzens nicht. Das muss offenbar werden. Immer wieder aufs Neue auch. Deshalb unsere Bitte zu Gott, Herr, gib uns den Geist der Weissagung. Es ist der Heilige Geist, der das Verborgene des menschlichen Herzens offenbar macht. Seht mal, um nochmal darauf zurückzukommen, wie die Leute damals reagierten. Das war eine Folge davon, dass das Verborgene ihrer Herzen offenbar wurde. Plötzlich standen sie im Licht Gottes, im hellen Scheinwerfer Gottes. Nackt und bloß und arm und elend und sündig. Wie die bösen Zöllner und wie die bösen Huren. Und deshalb waren sie plötzlich entsetzt. Wenn das so ist, wie kommen wir dann ins Himmelreich? Wie werden wir Bürger des Himmelreiches? Es wurde also die Schlechtigkeit ihrer Herzen offenbar gemacht. Wir haben das Gericht Gottes verdient. Wir stehen unter der Androhung des Zornes Gottes. Erst wo das geschieht im Leben eines Menschen, grundsätzlich einmal, tut sich die Tür für ihn zum Himmelreich auf. Nur da. Sonst bleibt er außen vor. Müssen wir einfach sehen. Wenn der Herr Jesus sagt, selig sind die geistlich arm sind, wir kommen an einem der nächsten Sonntage auf diesen Vers konkret zu sprechen. Wenn er sagt, dass diejenigen, die geistlich arm sind, Teilhaber am Himmelreich sind, dann bedeutet das umgekehrt, dass diejenigen, die nicht geistlich arm sind, keinen Zugang haben zum Himmelreich. Wenn du das also niemals erfahren hast in deinem Leben, dass Gott dich völlig ausgezogen hat und dich in seinem Lichte als ein Sünder, an dem nichts Gutes ist, dargestellt hat, wenn du das nicht mehr erlebt hast, dass du keine Fähigkeit hast und keine Kraft hast, Gott in irgendeiner Weise zufriedenzustellen im Blick auf seinen Anspruch im Gesetz geoffenbart, dann hast du keinen Teil am Himmelreich. Ist dir das Himmelreich verschlossen? Deshalb ist das so ernst hier, was der Herr Jesus sagt. Deshalb waren die Leute so entsetzt, so erschüttert. Uns kann ja in unserer Zeit kaum noch was erschüttern. Ja? Höchstens, wenn es heißt, da werden irgendwann mal irgendwelche Atombomben geworfen. Das kann uns noch erschüttern. Oder irgendwelche leiblichen, körperlichen Erkrankungen können uns erschüttern. Aber wo wird der Mensch noch in seinem Herzen vor Gott erschüttert? Dass ihm der Boden der Selbstgerechtigkeit unter den Füßen weggezogen wird. Bei Paulus war das der Fall, ja? Als Gott ihm begegnete auf der Straße nach Damaskus. Sich dem Licht Gottes aussetzen und bankrott erklären, das ist das erste Ziel der Bergpredigt. Das erste Ziel der Bergpredigt. Dass wir uns im Anspruch Gottes stellen, dass wir in sein Licht hineinkommen, um dadurch hineingetrieben zu werden in die Arme Gottes, in die Arme unseres Erlösers. Um dadurch teilhaftig zu werden des Himmelreiches und seiner göttlichen Kraft. Und das zweite Ziel, das der Herr Jesus mit dieser Predigt verfolgte, mit dieser lehrmäßigen Predigt verfolgte, war, dass sie darin unterwiesen wurden, wie sich nun das Leben im Himmelreich gestalten sollte. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft der Erlösung. Also es geht in der Bergpredigt nicht nur darum, dass der Mensch zuschanden wird vor dem Anspruch Gottes, dem Anspruch des Gesetzes, sondern dass ihm auf dem Fundament der Erlösung jetzt auch deutlich gemacht wird, so und so und so und so hast du dich zu verhalten. Da gibt es ja viele Beispiele in der Bergpredigt und auch darüber hinaus in der Bibel. Es geht also nicht nur darum, dass wir von unserer Unfähigkeit, Gott zu gehorchen, überführt werden und das Heil in Christus ergreifen, sondern dass wir auf dem Fundament der Erlösung auch unser Verhalten nach dem Willen Gottes ausrichten. Man spricht in der Theologie von dem dritten Gebrauch des Gesetzes Gottes. Ich weiß nicht, ob das unter uns bekannt ist, der dritte Gebrauch des Gesetzes Gottes. Bei Luther ist das weniger zu finden, obwohl er genau das auch gelehrt hat. Aber dieser Ausdruck ist bei Luther weniger zu finden, ist mehr in reformierten Kreisen zu finden. Aber Luther dachte genauso an dieser Stelle, wie die Reformierten. Er sagt nämlich in seinem Kampf gegen den Antinomismus, was ist das? Was waren das für Leute? Ein Mann, der sich in besonderer Weise für diesen Antinomismus stark machte, war Agricola, so hieß er, im 16. Jahrhundert. Ein Mann, der sagte, das Gesetz Gottes hat in der Gemeinde Gottes, in der Verkündigung nichts mehr zu suchen. Nichts mehr zu suchen. In keinster Weise. Und mit solchen Leuten stand Luther im Kampf oder mit ihren Lehren. Und da sagt er Folgendes. Es bleiben aber die 10 Gebote. Und er meint damit nicht als Heilsweg, da sind wir ja frei vom Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sind frei vom Verdammungsurteil. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Kapitel 8, Vers 1. Es bleiben aber trotzdem die 10 Gebote, also nicht um mit Gott in Ordnung zu kommen, und gehen uns als Christen alle an, so viel den Gehorsam, er meint den Gehorsam in der Nachfolge Jesu, anbelangt. Das ist also der dritte Gebrauch des Gesetzes. Durch das Halten der Gesetze werden wir nicht gerecht vor Gott, werden wir nicht erlöst, sondern nur durch das Blut Jesu, durch seinen stellvertretenden Opfertod, durch seine stellvertretende Gesetzeserfüllung. Aber jetzt geht es darum, dass wir auch in den Bahnen des Gesetzes, in den Bahnen des Willens Gottes unser Leben gestalten. Das ist der sogenannte dritte Gebrauch des Gesetzes. Das könnt ihr euch mal merken. Pastor Wilhelm Busch hat in einer seiner Andachten Folgendes gesagt zum Gesetz. Ich finde das so schön ausgedrückt und das zeigt seine Wertschätzung des Gesetzes. Er spricht da über die Bundeslade und wir wissen, in der Bundeslade befand sich eben auch das Gesetz, die 10 Gebote. Diese Lade war ein goldüberzogener Kasten, der das Gesetz Gottes barg, wo auch die Gemeinde des Herrn wandert. Immer begleitet sie das Gesetz Gottes. Sie ist glücklich darüber, über dieses Gesetz. Denn je ratloser diese Welt wird, je weniger sie weiß, was gut und böse ist, desto froher wird die Gemeinde des Herrn an dem geoffenbarten Gotteswillen in den 10 Geboten. Das passt sehr gut in unsere Zeit hinein, in der man die göttlichen Ordnungen über Bord wirft oder schon über Bord geworfen hat. Wir denken an die Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten. Wir denken an die Abtreibung, die legalisiert sind. Oder wir denken, das ist ja ein aktuelles Thema, an die Ehe für alle, an die Forderung zur Toleranz denen gegenüber, die homosexuelle Praktiken durchführen. Ehe für alle, inzwischen im Gesetz, in unserem staatlichen Gesetz verankert. Hier werden die göttlichen Werte, der göttliche Wille, die göttlichen Gesetze, hier werden die göttlichen Ordnungen über Bord geworfen. Und der Prophet Jesaja sagt an einer Stelle, wehe denen, das ist ein Fluch, ein Gerichtswort, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Licht Finsternis machen und aus Finsternis Licht. Und leider ist dieser Geist, in dem man die göttlichen Ordnungen ignoriert, bis dahin, dass man sie inzwischen ablehnt, auch in der Gemeinde Jesu angelangt. Ja. Wie kann das sein, wenn Gottes Wort so deutlich macht, um noch einmal bei dieser Ehe für alle kurz zu verweilen, wenn Gottes Wort so deutlich macht und so klar darin spricht, dass Gott das ein Greuel ist. Ich lese dazu ein Wort aus 3. Mose Kapitel 18, Vers 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Das ist ein Greuel vor Gott. Oder wir denken an die einschlägigen Aussagen in Römer Kapitel 1. Gott hat sie dahingegeben, ja. Gott hat sie dahingegeben in ihren Lüsten, in den Lüsten ihres Herzens. So weit ist es in unserem Staat, in unserer Gesellschaft. So weit ist es zum Teil auch schon in der Gemeinde Jesu. Jetzt dann zu schweigen einmal von der Institution der Kirche, wo man ja immer wieder Vorreiter ist in diesen Angelegenheiten. Und von daher ist es äußerst wichtig, dass wir den dritten Gebrauch des Gesetzes auch für uns persönlich, für die Gemeinde Jesu, ganz hoch achten. Das heißt also, dass wir die neutestamentlichen Ermahnungen wertschätzen, auf der Grundlage der Erlösung. All das, was uns in den 10 Geboten gesagt wird, wird ja praktisch in dem Gebot der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten zusammengefasst und dann detailliert in den neutestamentlichen Ermahnungen gebracht. Dass wir das wertschätzen, dass wir uns von daher immer wieder überführen lassen von der Sünde, aber auch danach trachten, in der Kraft des Heiligen Geistes hier gehorsam zu üben. Ja? Nicht um etwas zu erreichen bei Gott, sondern weil wir alles erreicht haben in Christus Jesus, durch das, was er für uns getan hat. Aber wie wichtig ist das? So viele Hinweise bekommen wir, nicht nur in der Bergpredigt selbst, sondern auch in den anderen neutestamentlichen Briefen. Wir denken an den Epheserbrief, wir denken an den Kolosserbrief, wir denken an den Jakobusbrief. Überall Ermahnungen zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Wir kommen zum Schluss. Das Überführtwerden von dem Unvermögen, dem Gesetz Gottes auch nur im Geringsten zu entsprechen. Du hast nicht das kleinste Gebot Gottes eingehalten. Nicht das geringste Gebot Gottes in irgendeiner Weise eingehalten. Wenn es auf dein Herz ankommt und nicht auf äußere Befolgung der Gebote. Und auch da haben wir sie übertreten hier und da. Es geht also nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir das tun, was Gott uns, seinen Kindern, befiehlt. Dieses Überführtwerden von unserem Unvermögen, das nennt die Bibel dann geistliche Armut. Das haben wir hier im dritten Vers: Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Und Jesus erwähnt diese Seligpreisung am Anfang seiner Bergpredigt und am Anfang der Seligpreisungen, weil sie das Eingangstor zum Himmelreich ist. Und ich sage es noch einmal, wer nicht einmal grundsätzlich vor Gott geistlich arm geworden ist, der hat keinen Anteil am Himmelreich, der steht draußen vor der Tür. Und darum ist es so wichtig, sich mit dieser ersten Seligpreisung zu befassen. Im Grunde genommen ist das Wort Gottes und sind die geistlichen Dinge für einen Menschen völlig uninteressant und auch unverständlich, der nicht geistlich arm geworden ist, grundsätzlich einmal geistlich arm geworden ist. Und dass wir so wenig Fortschritte machen in unserer geistlichen Erkenntnisse der Geheimnisse des Himmelreiches, all dessen, was uns hier in seinem Wort, in Gottes Wort geoffenbart ist, der Grund dafür, dass wir so wenig geistliche Fortschritte machen, liegt darin, dass wir zu wenig geistlich arm geworden sind mit der Zeit. Worin diese geistliche Armut besteht, das wissen wir entweder aus Erfahrung, dass wir jetzt sagen können, ja, ich weiß, was das bedeutet und was das auch für mich bedeutet. Und bedeutet hat und immer wieder bedeutet und immer mehr bedeutet. Ich weiß das. Oder aber, wenn wir das noch nicht wissen aus eigener Erfahrung, dann ahnen wir jetzt aufgrund dessen, was ich gesagt habe, einführend hier zu dieser Seligpreisung, dann ahnen wir zumindest, was damit gemeint ist. Ja? Und unsere Aufgabe soll es sein, dass sich dieser Begriff oder diese Wahrheit von der geistlichen Armut, dass sich das festsetzt in unseren Herzen. In den kommenden Tagen und kommenden Wochen, bis wir dann hier konkret auf diese Seligpreisung zu sprechen kommen. Dass sich das festsetzt. Geistliche Armut, dass wir auch schon mal darüber nachdenken, ganz konkret, was das für uns persönlich bedeutet. Der Heilige Geist will das wirken. Unsere Teilnahme am Himmelreich und ein glückseliges Leben in der Gemeinschaft mit Christus hängt davon ab, dass wir geistlich arm sind. Amen.